Okay, dann rechnen wir mal zusammen, was jetzt am Ende beim Hausgemacht-Podcast rauskommt. Das sind Ausgaben für Mikrofon, unsere Aktienwerte, die wir mit unseren Einnahmen geholt haben, Gebäude, Einnahmen aus Vermietung. Wir müssen noch eine Rechnung über 13,48 Euro bezahlen. Eieiei, wir sind ja mega im Minus, Alter.
Aber Minus und Minus kommt dann ein Plus
raus. Oh, warte, ich habe doch den Sack mit den Millionen unterm Kissen vergessen. Ah, wir sind immer noch im Minus, Alter.
Ausgemacht.
Hallo, herzlich willkommen zu Hausgemacht, der Podcast für die beiden mit dem Mitteilungsbedürfnis.
Guten Abend.
Und den Finanzproblem.
Finanzproblem haben andere.
Man hat erst dann Probleme, wenn man es
zugibt.
Wenn man es zugibt, genau.
Wenn man es anerkennt, ja. Dann spricht man von einem Problem. Also es ist halt erst dann ein Problem, wenn man Hilfe sucht.
Genau. Nee, wie sagt man dabei?
Schrödingers Problem.
Der erste Schritt zur Problemlösung, zur Einsicht ist, dass man das zu erkennen, dass man ein Problem hat.
Genau.
Wir haben kein Problem.
Sind das nicht die 10 Schritte aus dem Alkoholismus, wo man sich dann halt fragt, wie machen das dann Rollstuhlfahrer?
Ich glaube, es sind 12.
12 Schritte? Keine Ahnung, ich war noch nie bei den anonymen Alkoholikern.
Weil du nicht zugeben hast, dass du
ein Problem hast. Ich habe halt kein Problem, ja.
Du hast kein Problem? Du hast nur einen Arsch voll Kohle?
Bitte?
Du hast nur einen Arsch voll Kohle?
Ja.
Wir reden auch über Finanzen, oder?
Genau.
Ich wollte nicht mit deinem Arsch reden die ganze Folge. Ich könnte, aber ich will nicht.
Mir ist das Thema heute eingefallen nochmal, weil mein Opa hat mich halt sehr geprägt.
Weil ich heute meinen Kontoauszug geholt habe oder online eingesehen habe und einfach nur bitterlich weinen musste und danach lachen musste. Und dann dachte ich mir so, hey, reden wir einfach über Finanzen.
Was für Menschen holen sich heutzutage noch den Kontoauszug? Also der Automat steht doch tatsächlich einfach nur noch für Leute, die komplett den Anschluss am Leben verloren haben und nicht mehr beim Online-Banking sind.
Ja.
Also
da kennen wir ja noch jemanden.
Wer dann halt noch Probleme hat, ist einfach selber schuld. Der möchte sich einfach nur selbst hassen und peinigen.
Ich fand das schon vor 2 Jahren, als ein Kumpel aus dem Ort mir was überweisen musste und mir ein Foto von seinem Papierkontoauszug geschickt hat, den man ja dann so ausfüllt mit Kuli und dann von dem Gerät einlesen lässt. Und er hatte da noch irgendeine Frage, was er da ausfüllen müsste oder sowas. Ich weiß es gar nicht mehr. Und da dachte ich mir schon so, das Mittelalter hat angerufen. Es will seine Kontoauszüge zurück.
Ich weiß auch nicht, wieso ich heutzutage auch also noch diese Kontoauszüge per Post jetzt zugeschickt bekomme.
Du kannst es abbestellen.
Ja, wollte ich eigentlich mal, aber dann muss ich mit den Leuten anrufen. Dafür habe ich nicht Online-Banking eingestellt.
Das kostet Geld, wenn du das zuschicken lässt, weißt du?
Bei mir das weiß ich nicht.
Meine ich schon.
Immer. Ja, keine Ahnung, ich hab's halt.
Ich weiß. Darüber, also, deswegen reden wir ja heute nochmal.
Aber worauf ich halt eigentlich hinaus wollte, war, wie ich mit meinem Opa heute eine Tasse Tee getrunken habe.
Oder teuren Kaffee. Tee?
Bitte?
Teuren Tee?
Nee, Tasse Kaffee, so löslicher Kaffee.
Teuren Kaffee?
Nein.
Das ist der Kaffee, wo man...
Aus diesen der Krümelkaffee.
Kleinen, dieser aus so kleinen Zuckerpäckchen ähnlichen...
Nee, schon aus dem Glas.
Ah, macht das besser?
Und er hat dann das Wasser, was dann halt noch in dem Wasserkocher übrig geblieben ist, dafür benutzt, um zu spülen. Mhm. Weil er meinte, ja, dann kann ich das heiße Wasser einfach benutzen, um direkt abzuspülen. Mhm. Und das war dann so ein Moment, wo ich dachte, wow, also das ist halt tatsächlich so eine Sparmaßnahme, die man eigentlich so nicht berücksichtigen würde. Weil in der Regel, wenn ich mir halt einen Tee mache, das überschüssige Wasser bleibt dann 2 Tage in dem Wasserkocher stehen.
Dann schütte es weg.
Und dann schütte ich das weg, wenn ich nochmal dran denke.
Mhm. Ich mache das auch nicht, also so Wasser. Und ich mache es aber auch nicht so, dass ich das Wasser dann auch darin stehen lasse. Weil wir den Wasserkocher im Schrank stehen haben. Mhm. Und ich das Wasser den Wasserkocher nicht mit Wasser wieder in den Schrank zurückstellen will. Deswegen kommt es dann meistens weg. Manchmal benutze ich es tatsächlich auch um. Was habe ich denn schon mal? Also ich weiß, dass ich manchmal schon so clever aufgeteilt habe, noch, dass ich dann irgendwie zumindest so schmutziges Geschirr, was noch da stand, einmal so rübergekippt habe, damit es ja ein bisschen besser ist.
Ja.
Aber ja.
Das war aber dann so ein Moment, wo ich dachte so, das ist tatsächlich eine interessante Maßnahme. Ich glaube, der hat das schon öfter mal gemacht. Ich weiß nicht wieso, warum er das Wasser da drin erhitzt, also in dem Wasserkocher erhitzt und das dann einfach mit kaltem Wasser vermischt, damit es warm wird.
Ich finde, das ist an sich eine gute Methode. Mein Problem ist, dass ich glaube manchmal, dass Leute versuchen über solche Tricks, ich nicht den Opa, vielleicht macht er das nicht, dass Leute versuchen wollen, so über solche Tricks so sich selber zu einzureden, hey, ich spare ja.
Ja.
Und dann gehen sie für 95 Euro irgendwo essen oder holen sich
Backfisch in Holland.
Holen sich einen Kaffee für 3,95 Euro, während du dir für 20 Cent zu Hause machen kannst.
Ja.
Und ich gehe selber gerne essen, nichts dagegen, aber keine Ahnung, manchmal habe ich das Gefühl, versuchen Leute an den falschen Enden zu sparen.
Das ist richtig. Wollen wir so eine Schwabentipps-Folge machen?
Können wir machen. Wir können auch über langfristiges Investment in Aktien oder Fonds reden, wie Leute damit ein gutes Portfolio aufbauen können und anschließend über Investitionen in Immobilien ihr Privatvermögen anreichern können.
Das können wir auch machen, weil ich habe heute davon gelesen, wie ein Typ seine irgendwie 100 Tesla-Aktien für 10 Dollar gekauft hat und dann bei, ich glaube, 1280 oder 1400 wieder verkauft hat, weil ihm das Ganze irgendwie riskant wurde. Weil Angst hatte, dass die halt wieder in den Keller gehen.
Ich habe auch mal gehört, also von so einem Interview gelesen mit so einem Finanzexperten, der auch meinte, dass Tesla eher so ein Zeichen dafür ist, dass momentan so an der Börse falsch läuft und dass Tesla ein bisschen überbewertet ist.
Ja, so ist ja okay.
Ist auch möglich, genau. Also aber ich meine, so viel Ahnung habe ich auch nicht.
Tesla ist auch gar nicht so lange an der Börse. Sind die nicht irgendwie erst letztes Jahr oder sowas?
Nee, ich hätte schon gedacht, dass sie Anfang der 2010er in die Börse gegangen sind.
Was ich, oder war das irgendwas anderes? Auf jeden Fall irgendwelche renommierte, also irgendeine große Firma, bei der man eigentlich gar nicht denken würde, dass man bei den Aktien kaufen, also keine Aktien kaufen konnte, war dann irgendwie neu, dass die jetzt irgendwie dann an den Börsenmarkt gegangen sind.
Okay. Aktuell kannst du Wirecard günstig kaufen.
Ist das nicht das Unternehmen, also bei dem der Typ einfach nur irgendwelche Schauspieler engagiert hat?
Ganz genau.
Ja, warum sollte ich dann sowas kaufen wollen?
Weil es günstig ist aktuell.
Und dann? Ich meine, gut, wenn...
Ich verstehe deine Frage nicht.
Guck mal, wenn ich...
Der Börsengang erfolgte Juni 2010 bei Tesla.
Naja, gut. Ich meine, wir haben auch... Scheiße, es ist gar nicht 2013.
Nicht mehr, nein. Vor 10 Jahren war nicht 1996, Arthur.
Das ist grauenhaft. ich denke mir halt auch so, wenn man jetzt zum Beispiel eine Firma hat... Und sich so denkst, ja, eine Aktie kostet da jetzt irgendwie 5 oder 10 Euro. Und dann kaufst du einfach mal so 20, 30 Stück und dann geht die auf einmal so durch die Decke. Wie krass das halt eigentlich ist. Aber wie viel Geduld man da eigentlich auch brauchen müsste, ne?
Redest du jetzt davon, dass du Aktien kaufst oder redest du jetzt von Tesla? In deinem Szenario gerade, bist du der Typ, der Tesla-Aktien kauft und dann gehen die durch die Decke? Oder bist du bist du Elon Musk und die Tesla-Aktien gehen durch die Decke?
Nee, ich bin der Typ, der die Aktien kauft.
Ah, okay.
Ich bin kein Unternehmer. Also zumindest niemand, der selbst aus dem Boden was hervorholt.
Okay. So, und dann nochmal?
Ja, und einfach so der Gedanke, wie krass es eigentlich wäre, oder wie krass es ist auch einfach so der Gedanke, zum Beispiel auch bei Bitcoin, einfach mal irgendwie gesagt zu haben, so, ja, komm, ich kaufe mir einfach jetzt für 50 Euro welche, oder für 20 oder 30. Und dann habe ich davon keine Ahnung wie viele, vielleicht mit 1:1 Verhältnis, habe ich dann einfach meine 20, 30 Bitcoins. Kauf mir davon irgendein Spiel und hab dann irgendwie noch 5 Stück davon übrig. So, dann kriegst du das halt nicht mit und dann bei Aktien verfolgst du das vielleicht noch so ein wenig und auf einmal merkst du, dass die Aktien halt einfach durch die Decke gehen. So, auf einmal deine Aktien sind einfach irgendwie so 300% von dem Wert, was du eigentlich rein investiert hast.
Und da kommt dieser gefährliche Punkt, wann sagst du willst, also bei Aktien ist es ja anders als bei Fonds so, dass du tatsächlich versuchst damit zu spekulieren, in gewisser Weise. Und dann kommt halt der Punkt, wann springst du ab, ne?
Genau.
Also die Sache ist halt, du kannst ja gar nicht gewinnen, psychologisch. Ja. Weil du springst ab, also klar, du kannst gewinnen, psychologisch, wenn du wirklich geschickt machst, ne? Klar, kannst du. Aber das möglichere Szenario ist ja, das wahrscheinlichere ist ja eigentlich fast, dass du abspringst und die Dinger noch weiter durch die Decke gehen und du dir denkst, boah, wäre ich mal nicht abgesprungen. Oder dass du noch nicht abspringst und dann denkst du dir so, boah, wäre ich einfach mal vor 3 Monaten abgesprungen, als sie einfach nochmal, keine Ahnung, 600% so viel wert waren.
Aber tatsächlich in dem Szenario, in dem man abspringt, gewinnt man eigentlich, ne?
Ja, tust du, definitiv, aber psychologisch meine ich.
Ja, also da darf man sich halt nicht dafür selbst peinigen, weil das ist genauso, kennst du diese Sendung, wo man sich aus 30 Koffern einen aussucht? Dann
Deal muss man, or No Deal.
Genau, Deal or No Deal. Da ist es auch eigentlich mathematisch gesehen so, dass wenn man nur noch eine bestimmte Anzahl an Koffern übrig hat und die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man einen von den Koffern hat mit der hohen Gewinnsumme, dass es eigentlich immer klüger ist, in jedem, also in vielen Szenarien, außer in dem Optimum, wo du halt den 100.000 Euro Koffer hast, ist es eigentlich prinzipiell immer klüger, die Bank zu nehmen, weil die Bank dir spekulativ immer noch das anbietet, wo die mehr Gewinn haben, aber wo du auch mehr Gewinn drauf hast. Hm. Weil, angenommen, du hast die Möglichkeit, aus 5 Koffern also was auszusuchen und du hast halt einen Koffer mit der niedrigsten Summe, ist der Sturz bei dir immer viel höher als der, also als der Sturz, den du halt eigentlich abfangen würdest. Also angenommen, du kriegst halt 20.000 angeboten und du fällst dann aber auf 5.000 runter, hättest aber 40.000 oder 45.000 gewinnen können. Dann ist der Sturz halt höher, als dein Gewinn halt rauskommen würde. Und dementsprechend, wenn du deine Aktien dann halt auch zu einem bestimmten Punkt verkaufst und denkst, das ist dann halt in dem Moment richtig, ist es tatsächlich so rein mathematisch oder auch eigentlich rein gewinntechnisch besser, wenn du halt das Ganze dann auch verkaufst.
Ja, klar, das ist schon so. Aber mein Argument war halt, dass
die Menschen den Hals nicht voll kriegen.
Nein, dass du halt nicht rational denkst, sondern dass du immer so also es ist ja voraussichtlich, also wenn, es sei denn, du schaffst es halt wirklich an genau dem Punkt abzuspringen, wo die Aktie ihren Höchststand erreicht,
ja,
wirst du immer dir wahrscheinlich denken, selbst wenn du wirklich guten Gewinn gemacht hast, denkt sich der 0815-Typ doch eh immer, ha verdammt, ich hätte einfach noch einen Monat warten müssen, hätte noch mehr rausholen können, oder ach verdammt, ich hätte einfach vor 2 Monaten schon abspringen müssen und hätte noch mehr rausholen können. Unabhängig davon, ob du im Nettovergleich so oder so Gewinn gemacht hast zu dem, was du vor 3 Jahren in die Aktie investiert hast.
Mhm.
Also, aber jeder denkt dann halt so kurzfristig und denkt sich so, ach Mann, ich hätte mal.
Ja.
Aber die Sache ist halt, den perfekten Zeitpunkt, den erwischt einfach kaum jemand.
Hätte ich einfach mal die Aktien zur Hälfte verkauft, dass der Höhepunkt war, einen Monat gewartet, als sie wieder um die Hälfte gesunken ist, das Geld nochmal rein investiert, um nach 2 Monaten wieder zum gleichen Höhepunkt einfach das anderthalbfache an Aktien wieder zu verkaufen. Verdammt, auf die kleine Kleinigkeit hätte ich kommen müssen.
Ja, aber Leute denken so.
Ja?
Ja.
Die Leute kriegen den Hals nicht voll. Weil, kennst du dieses Zonk-Spiel mit den Türen?
Nein.
Wo du auch quasi, also nicht Türen mit den Toren.
Ich habe letztens Leute im Büro gesprochen, jetzt wo du es gerade sagst, und ich kannte es auch nicht.
Mit dem roten Zonk.
Ja, genau, das haben Leute haben auch, mit dem roten Zonk. Ich kenne es nicht, ne? Du kennst den doch, den roten Zonk. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ja. Der Zonk ist rot.
Das ist halt dieses Spiel da, wo
ich kenn's halt nicht.
Ja, ich erzähl's auch einfach nur, damit du auch folgen kannst. Das ist halt auch dieses Spiel, wo du ein Tor auswählst und dann ist halt in einem Tor halt dieses fette Stofftier, dieser Zonk, also quasi die Niete.
Ist der rot?
Genau.
Wahnsinn.
Dann hast du ein Tor mit einem Urlaub für 7 Tage oder sowas für die Familie, wo dann auch quasi dann so eine Hängematte aufgestellt mit so einer Frau, die im Urlaub ist und dann halt einfach so schauspieltechnisch dann halt den Preis darstellt. Dann hast du ein Auto, ein Fahrrad, eine Waschmaschine. Und dann kannst du dir halt ein Tor aussuchen und der Reihe nach öffnet der das halt, ne, und bietet ja dann halt immer noch an, das Tor zu wechseln. Und rein mathematisch gesehen ist es dann auch klüger, jedes Mal, wenn der eine ein Tor geöffnet hat, dein Tor abzugeben, ja, und was anderes zu nehmen, weil die Chancen dann, dass du deinen Hauptpreis gewinnst, prozentual eigentlich steigen.
Es ist so so unintuitiv, ne?
Genau. Und dann
ist halt, dass du nicht mathematisch denkst.
Genau. Und dann kommt dann halt irgendwann der Spasti und holt dann noch so 2 Umschläge bei sich aus dem Sakko raus, wo dann halt auch einmal der Zonk drin ist und einmal irgendwie ein Wertgutschein für Meckes. Und dann gibst du das Tor ab und hast dann halt einfach gerade dein Auto abgegeben.
Tja, das ist ärgerlich dann. Aber so funktioniert ja die Marktwirtschaft auch.
Wirklich? Dass man, bitte?
Ja.
Dass nein, man einfach das Tor auswählt.
Ja, genau. Nein, es ist ja alles spekulativ in irgendeiner Weise. Ja. Vor allem Aktien sind ja mehr als spekulativ. Du wettest ja eigentlich nur darauf. Im Grunde wettest du ja nur darauf, ob die Firma durch die Decke geht oder nicht.
Ja, nur. Ja, es ist halt quasi, als wird man auf einer Rennbahn sein und Pferderennen dann halt quasi haben, dann halt gibt's halt ein Pferd, das hat irgendwie eine neue Technik entwickelt und möchte damit an den Markt gehen und ist dann der geheime Favorit und
das Problem ist
nach der halben Strecke stellt sich heraus, das Pferd hat eigentlich keine Beine, sondern einfach nur Prothesen, die aus Stuhlbeinen bestehen und das Pferd heißt dann halt Wirecard.
Das Problem an der Metapher ist mehr, dass du erst dann davon erfährst, dass das Pferd, dass sie eine neue Technik haben. Also wenn das Pferd keine Prothesen hat, sondern wenn die wirklich ein Pferd mit neuer Technik haben, dann erfährst du erst davon, wenn das Pferd schon kurz vom Ziel ist oder mitten auf der Bahn ist. Ja. Und die, keine Ahnung, der Jockey Nummer 5 gerade rückwärts das Feld runterläuft.
Ich sag mal, man kann doch, wenn man zum Beispiel an den Aktienmarkt sich einsteigt, also wenn man da einsteigen möchte, kann man doch trotzdem die Firma, auf die man, von der man dann halt Aktien kaufen möchte, kann man ja eigentlich immer hingehen und sich einlesen.
Ja, aber die Informationen sind ja meistens nicht wenn die Informationen für die Allgemeinheit sind ja nicht so weit gestreut, dass du dir wirklich so Informationen dazu anlesen kannst, dass du da eine richtig gute Entscheidung treffen kannst. Sondern du hast ja meistens nur das, was du in den Nachrichten oder sowas findest. Das ist ja der Grund, warum Fondsmanager richtige ganze Teams zu der Firma hinschicken, die sich die Bilanzen und sowas von denen angucken. Die können das vielleicht besser bewerten. Aber das Krasse ist ja auch, dass auf lange Sicht gesehen, ich glaube, ich habe das auf 7 Jahre oder auf 6 Jahre gesehen oder sowas, gab es ja noch nie einen Aktionär, der den Markt geschlagen hat, der einen Fonds geschlagen hat.
Nicht?
Es sei denn, auf 7 Jahre war es, nein, es gab keinen Fonds, der auf 7 Jahre den Markt nicht geschlagen hat, Entschuldigung. Aber es gab auf jeden Fall, klar gibt es Aktionäre, die den Markt geschlagen haben. Mhm. Warren Buffett hat es öfter getan. Aber an sich ist es halt so, dass viele Aktionäre den Markt einfach gar nicht schlagen können. Weshalb ja eigentlich jedes Finanzbuch, das du dir irgendwie durchliest, dir empfiehlt, dass du einfach in Fonds investieren sollst und mit dem Markt mitgehen sollst. Wo der Ertrag kleiner ist, aber das Risiko auch deutlich geringer ist, ja. Und wo es wahrscheinlicher ist, dass du überhaupt einen Ertrag rauskriegst.
Prinzipiell ist ja auch eigentlich das Aktiengeschäft für die Leute, die auch das Kapital dafür haben, zu spekulieren. Mhm. Also genauso halt eigentlich auch wieder so ein, das ist wieder eigentlich so eine Arbeit, bei der kann man nicht lernen, bei der muss man Glück haben und man muss aber auch das Kapital dafür haben, wo es halt eigentlich auch einem nichts ausmacht, sage ich mal, 100.000 Euro in den Sand zu schießen. Weil das ist halt auch immer so, was ich mir halt auch überlege, man könnte jetzt zum Beispiel Aktien kaufen und dann hast du dann quasi 3-4 Aktien von Tesla, mhm, oder von irgendeiner Firma, die halt mittel bis durchschnittlich gut ist und die wächst halt immer an und du erziehst damit auch Erträge, aber die sich dann halt aufgrund dessen, dass du halt irgendwie nur 5 oder 10 Aktien hast, wo sich das dann halt auf 10 bis 500 Euro bewegt, mhm, was eigentlich schon ein guter Ertrag ist, womit du aber halt kein Geld wirklich aktiv verdienen kannst.
Ja. Das, ne? Schon.
Und wenn du aber ein Kapital hast von 100.000 und du gehst einfach hin und sagst, ich möchte für 100.000 jetzt so und so viele Aktien haben, wo sich das dann einfach widerspiegelt, dass du, wenn eine Ausschüttung passiert oder wenn du deine Aktien verkaufst, wo du dann halt auch wirklich dann im 4-stelligen oder 5-stelligen Betrag dann auch wieder Gewinne erzielst. Und das kannst du halt nicht machen, in Anführungszeichen kann man das nicht machen, wenn man halt Aktien im Wert von, keine Ahnung, 100 bis 200, 300 Euro kaufen will.
Das ist aber halt auch eine Sache, die dann auch mal zu kurz gesehen wird. Irgendwie Leute, die in den Aktienmarkt einsteigen wollen, die haben irgendwie immer diese Kurzzeitmentalität.
Ja.
Vor allen Dingen stark geprägt ist es ja durch dieses Daytrader-Tum, wo Leute immer mal so meinen, ja, ich bin jetzt einfach Daytrader, mhm, und mach 10.000.
Apps, ne? Bitte? Mit den Apps.
Zum Beispiel, ja. Mach 10.000 Euro in einem Monat. Und wobei eigentlich ja die grundsätzliche Empfehlung ist, dass du langfristig anlegst und jetzt auch, mhm, wirklich über 30 bis 40 Jahre.
Ja.
Quasi dann, wenn du es auch irgendwann mal, wenn es eigentlich cooler ist, dann einfach früher dich zur Ruhe setzen kannst oder sowas. Ne?
Ja, im Endeffekt ist das ja die Alternative zu der klassischen Kapitalanlage mit Zinsen, ne? Einfach weil der jetzige Markt das nicht hergibt, dass man dadurch, dass das Geld auf der Bank liegt, trotzdem irgendwie Erträge erzielt. Das ist ja in der Versicherungsbranche nicht anders, wenn man so eine kapitalgebundene Lebensversicherung hat, wo dann am Ende halt immer noch das, was du eingezahlt hast mit den Zinsen und so weiter, auch irgendwie mit einem Bonus on top halt auch zurückbezahlt bekommst.
Zumal ja noch wenn du langfristig anlegst, der Zinseszins oben drauf kommt. Auch das ist wieder so ein unintuitives Ding. Der Zinseszins, der wird irgendwie mega oft vernachlässigt, aber hat einen ultra hohen Ausschlag, ne? Mhm. Also wenn du wirklich ja die ganze Ausschüttungen aus deinen Dividenden wieder reinvestierst, ist ja ist das ja gar nicht zu vergleichen, was du, also wenn du dann die Dividenden nimmst und einfach wieder den Betrag X, den du am Anfang reingetan hast, dann auch wieder für ein neues Jahr, mhm, zinsmäßig anlegst, oder wenn du dein X plus deinen Ertrag wieder investierst, ja, oder Zinseszins, dann ist der Zinseszinsertrag ist ja nach 30, 40 Jahren so unglaublich viel höher als das, was du normal hättest, mhm, dass, also keine Ahnung, Zinseszins ist auch wieder so ein Teil, das der unintuitiv ist, aber der auch ziemlich krass ausschlaggebend ist.
Weil auch keiner das Ganze nachrechnen möchte.
Das auch.
Weil bei Zinsen hat die eine Hälfte in Mathe schon abgeschaltet. Und als es dann hieß, ja, es gibt jetzt noch einen Zinseszins, dann hat ja der Rest der Klasse, bis auf den Mathe-Nerd, auch abgeschalten. Aber
so, und der sitzt nämlich heute mit seinen Millionen auf den Bahamas.
Richtig.
Fuck you, Tony.
Warum ist er Tony? Ich dachte Timmy.
Mathe-Nerds heißt Tony, weiß man doch.
Echt? Ich dachte, die Mathe-Nerds haben einen asiatischen Namen. Aber das sind halt auch wieder Klischees, ne?
Ja, Tony.
Okay, das ist rassistisch und nicht witzig.
Das ist doch unser Ding. Also, beides. Dieser Podcast ist einfach nur rassistisch und nicht witzig. Ah, wer versteht uns?
Genau. Aber dann, so wie ich dich verstanden habe, hast du jetzt aber auch in Fonds rein investiert quasi. Mhm. Was halt auch irgendwie eine Sache ist, mit der man sich eigentlich beschäftigen sollte, was ich aber halt einfach nicht gemacht habe.
Ja, ich habe es auch tatsächlich auch Anfang des Jahres erst gemacht. Also es ist nicht so, dass ich jetzt schon wahnsinnig viel gemacht habe. Mhm. Aber ja, ich habe wirklich dieses klassische Ding gemacht. Ich habe mir einfach mal ein Buch über Finanzen gekauft. Oder ich hatte, glaube ich, sogar zwei gelesen. Oder war das eins? Ich weiß es nicht. Und habe einfach mal mir Basics angelesen, weil ich mir dachte, so, je früher du startest, desto besser ist es ja eigentlich. Mhm. Und wir sind dabei ja noch relativ jung.
Relativ.
Einer von uns beiden ist jünger als der andere.
Ja.
Und hübscher. Mhm. Aber ja, dann habe ich auch Anfang des Jahres angefangen, in Fonds kleinere Beträge einzuspeisen.
Ich habe nämlich auch überlegt, man kann ja theoretisch auch in einen Fonds bezahlen, aber mit einem Verhältnis, sage ich mal, irgendwie 70% von dem, was du einzahlst, soll in einen sicheren gehen und 30% soll dann halt eigentlich in ein höheres Risiko gehen.
Ja, klar.
Wo ich halt auch überlegt habe, so theoretisch wäre das eigentlich auch eine Option, dass man halt quasi ein gewisses, also das, was man auf jeden Fall safe raushaben möchte, dass man da dann halt die sichere Variante geht und dann halt, sage ich mal, zu einem gewissen Anteil einfach geht und sagt, ach komm, weißt du was, fuck it, ich mache jetzt einfach den kleinen Mann, der im Casino einfach mal ein bisschen auch Spaß haben möchte und vielleicht auch einfach mal mit Risiko belohnt haben will und dann einfach dann auch ein bisschen risikoreich reingeht. Wobei ja prinzipiell dann ja aber auch die Fondsmanager ja auch sich ja nicht leisten können, quasi die risikoreicheren komplett in Risiko reinzugehen. Hm. Das wird ja immer noch irgendwie zum Teil auch noch in welche rein investiert, die zu einem gewissen Grad Sicherheit darbieten, damit halt nicht komplett eine Nullnummer draus wird.
Es kommt aber auch die Fonds an. Also es gibt diese aktiv gemanagten Fonds, von denen du gerade redest, wo auch wirklich so Leute sitzen und dann sich Gedanken machen, okay, welche Aktien nehmen wir jetzt in unseren Fonds mit rein, in unser Portfolio. Aber was ich zum Beispiel auch habe, sind diese Indexfonds, die einfach nur den DAX zum Beispiel nachbilden oder den S&P 500, also diese amerikanische Version des DAXes mit den 500 besten Unternehmen. Oder es gibt auch Indexfonds, die 100 oder 500 stärksten Marken weltweit abbilden. Und quasi so, wie die auch wirklich proportional verteilt sind. Mhm. Und was du damit machst, ist im Grunde, du investierst einfach in den Weltmarkt. Und die einzige Möglichkeit, dass der Weltmarkt quasi keine Gewinne bringt, ist einfach, wenn niemand Gewinne erzählt. Und das ist halt eigentlich jetzt nicht möglich.
Gerade der Fall bei Corona.
Das ist eigentlich noch fast mehr der Grund, dass man aktuell einsteigen sollte.
Ja.
Weil, wie gesagt, wenn du jetzt auf langfristig gehst, auf 30, 40 Jahre, geht ja niemand, also klar, momentan haben wir aktuell ein total tiefes Loch. Mhm. Aber es geht ja keiner davon aus, dass es jetzt noch 40 Jahre halten wird. Jeder geht ja davon aus, dass es irgendwann, keine Ahnung, im Laufe des nächsten Jahres vielleicht besser wird.
Ja.
Aber jeder geht ja auf jeden Fall davon aus, dass es in 20 oder 30 Jahren besser sein wird.
Richtig.
Von daher ist es ja jetzt eigentlich noch cleverer, mal 1-2 Euro da reinzustecken. Und wie gesagt, dann aber auch besser jetzt nicht unbedingt in Einzelunternehmen, sondern einfach in den Weltmarkt, zum Beispiel in diesen MSCI World heißt der, das ist ein Indexfonds, der quasi den Weltmarkt ein bisschen abdeckt.
Und das bedeutet aber jetzt nicht, dass man seinen Sparstrumpf nimmt und dann einfach damit nach draußen gibt, das Geld in die Luft schmeißt.
Nein.
Sondern man braucht dafür auch entsprechend die Berater, ne? Also prinzipiell geht man dafür ja zu einer Bank.
Ja, genau.
Und lässt sich dann da halt beraten, was halt die Option für einen ist und geht dann halt hin und sagt dann, das ist ja quasi im Endeffekt auch, vermute ich mal, dass man monatliches SEPA-Mandat unterschreibt, wo die dann halt das Geld entsprechend abbuchen und dann halt für dich Wertpapiere quasi anlegen.
Ich hab's so, dass es kommt auch an, wenn du dir einen Bankberater, wenn du das mit Bankberater hast halt, dann zahlst du halt noch dafür.
Okay. Für den Bankberater.
Ja. Ich habe jetzt ein ähnlich wie Online-Banking einfach ein Online-Depot und kann dann selber, ab dann selber eingestellt, einfach monatlichen hiervon investieren.
Da kann man also jetzt quasi bei seinem Online-Banking einfach hingehen, ein Depot eröffnen und dann auswählen, wo das reingezahlt werden soll.
Ich glaube, du kannst es über das Online-Banking eröffnen. Es muss auf jeden Fall, es sind auch ein, zwei Zwischenschritte notwendig. Du musst auf jeden Fall mit den Anmeldedaten, ja, ich gebe dir richtige Tipps, ne? Ja. Du musst auf jeden Fall mit den Anmeldedaten einmal zur der entsprechenden Bank hin, damit ein Bankberater, mit deinem Personalausweis, damit ein Bankberater einmal nachweisen kann, also unterschreiben kann dir, dass du das bist, dass du bist.
Cool, cool.
Genau. Und dann, ja, dann kannst du, hast du ein Depot eröffnet.
Und dann gehst du zur Bank und sagst, ja, das sind sie nicht. Was? Ja, sie sind das nicht.
Sie sind nicht
Daniel. Haben sie schon mal ihre Geburtsurkunde gesehen?
Sie sind nicht Daniel. Verdammt, warum habe ich schon wieder Daniels Ausweis mit? Ja, aber viel schwieriger ist es nicht, nein.
Und ich denke gerade einfach daran, wie dann auf einmal so einfach so ein Zwillingsbruder von dir dann dahin geht.
Ich habe tatsächlich auch mit einem Bankberater gesprochen, aber also klar, die werden, also der weiß auch mit Sicherheit noch einiges mehr, als ich inzwischen weiß. Aber was mir tatsächlich auch geholfen hat, war einfach so ein Finanzbuch oder zwei, was auch immer,
was man lesen musste. Gibt's das nicht einfach als Hörbuch?
Mit Sicherheit auch. Weil die grundsätzlichen, ich denke, du wirst auch, wenn du lange genug findest, auch gute Websites finden. Aber die grundsätzlichen Finanzbasics sind halt eigentlich relativ klar.
Ja, aber nicht so klar wie für jemanden, der sich nie damit beschäftigt hat.
Ja, genau. Nein, die sind relativ klar erklärt in einem Buch oder in einem Audiobook von mir aus oder von einem Finanzberater. Die sind relativ klar. Es wird halt exponentiell komplizierter, wenn du halt wirklich, keine Ahnung, erfolgreich daytraden willst oder wenn du dich damit beschäftigst, keine Ahnung, in Immobilien zu investieren, das weiß ich. Aber so grundsätzliche, so wie es funktioniert, ist es halt relativ einfach erklärt.
Okay. Jetzt haben wir das langfristige.
Mach keinen Schwachsinn mit deinem Geld.
Ja, nicht jeden Tag.
Brauchst kein Buch für,
genau. Jetzt haben wir langfristig, jetzt gibt's auch kurzfristige Tipps. Hast du kurzfristige Spartipps?
Wenn ihr einen Tee gemacht habt oder einen Kaffee, dann könnt ihr das überflüssige Wasser noch nutzen, um zu spülen.
Nee, aber ich habe.
Hat er das Wasser nochmal aufgekocht?
Nein.
Okay.
Also ich habe zum Beispiel, wenn ich mir irgendwas Neues besorgen möchte und es übersteigt, sagen wir mal, die 50-Euro-Grenze, oder es sind halt nicht Sachen, die ich täglich benutze, sondern tatsächlich einfach mal so eine Investition wie ein neuer Fernseher, ein neues Bett oder eine neue Konsole oder sowas, bin ich eigentlich immer relativ gut damit gefahren, mit dem Gedanken, dass wenn ich es mir nicht zweimal kaufen kann, kaufe ich es keinmal.
Und dann habe ich es immer zweimal gekauft.
Nee, aber das ist eigentlich immer so ein Ding, wo ich mir eigentlich auch immer die Frage stelle, also man stellt sich ja dann eigentlich immer die Frage, kann ich mir das eigentlich wirklich leisten? Und das ist eigentlich so ein Ding, womit ich eigentlich relativ gut gefahren bin, um dann einfach rauszufinden, ob ich mir das auch tatsächlich leisten kann.
Was ich öfter gemacht habe, wenn ich mir Sachen kaufen wollte, also vor allem so Impulskaufgedanken, war mir selber zu sagen, dass ich es mir frühestens in einer Woche kaufen werde. Oder bei größeren Anschaffungen in frühestens 14 Tagen oder teilweise sogar 30 Tagen. Okay. Weil wenn du einfach eine Woche verstreichen lässt, dann denkt man sich manchmal so, eigentlich brauche ich es nicht.
Ja.
Sondern wenn du nicht direkt dem Impuls nachgibst und dir irgendwas kaufst, dann sparst du auch manchmal schon ein bisschen Kohle.
Genau. Bei mir waren es halt weniger Impulskäufe, sondern tatsächlich Dinge, die ich eigentlich schon länger wollte, aber bei denen ich mir nicht sicher war, ob ich da eigentlich auch das Geld rein investieren soll. Zum Beispiel bei der Switch habe ich sehr lange überlegt. Glaube ich, schon seit die released wurde, habe ich überlegt, ob ich mir die dann kaufen soll, und dann im Endeffekt habe ich sie mir besorgt, und inzwischen denke ich mir auch so, ich habe viel mehr Trubel darüber gemacht, ob ich sie mir kaufen soll oder nicht, also eine neue Konsole, weil es sich einfach inzwischen gerechnet hat. Und ich habe auch jetzt schon die Entscheidung zum Beispiel getroffen, dass ich mir wahrscheinlich die PlayStation 5 kaufen werde. Weniger funktioniert das halt dabei, ob man sich noch ein Auto kaufen kann, weil man kann sich einfach, glaube ich, nicht einfach zwei Autos kaufen.
Gut, ein gutes Argument.
Ja.
Kommt auf die Person an.
Kommt auf die Person an. Ich hätte es natürlich jetzt machen können, aber...
Klar, hast du ja nicht das eine neue Auto gekauft.
Bitte?
Sonst hättest du ja nicht das eine neue Auto gekauft.
Richtig. Aber ja, das ist halt so, ich weiß nicht, weil das ist auch so, ich verstehe halt zum Beispiel nicht, wie Leute es schaffen, auch so sich mehrere Handyverträge einfach anzueignen. Ich habe mich zum Beispiel jetzt auch die Tage mal belabern lassen und wieder von einem Anbieter mir ein größeres Paket angedrehen lassen mit 20 GB Datenvolumen, was dann aber auf die 2 Jahre gerechnet halt nur 22 Euro kostet. Mhm. Und hätte ich jetzt das jetzige behalten, hätte ich jetzt halt nur 20 Euro bezahlt und dann ab nächstem Jahr halt irgendwie 27 oder 28 Euro.
Okay.
Wo es dann im Endeffekt dann darauf hinausläuft, dass ich auf längere Sicht dann halt mehr gezahlt hätte.
Um das Thema aufzugreifen und dir zu zeigen, dass ich in allen meinen finanziellen Entscheidungen clever bin.
Ja.
Ich habe mir ja vor etwa einem Jahr jetzt Prepaid geholt, mhm, und habe mir von der Telekom die App runtergeladen und lasse da immer einfach monatlich das gleiche Angebot nochmal erneuern. Mhm. Also alle 30 Tage kaufe ich das gleiche Prepaid-Ding nochmal.
Ja.
Das ist heutzutage viel einfacher übrigens als damals noch zu Prepaid-Zeiten, wo du zur Tanke gefahren bist und den
Das war richtig Pinschung. Scheiße, ja.
Ja, heutzutage ist es echt einfach. Aber um weiterzumachen, ich habe jetzt vor etwa 1 oder 2 Monaten rausgefunden, dass dieses Paket, das ich mir immer buchen lasse, inzwischen überholt wurde. Es war mit 1,5 GB Datenvolumen, mhm, und es ist inzwischen 2 GB Datenvolumen zum gleichen Preis.
Okay.
Aber mein Dauervertrag ist halt so eingestellt, dass er immer noch dieses eine Paket holt.
Mhm.
Das heißt, ich verschenke jetzt seit 2 oder 3 Monaten einfach 500 Megabyte pro Monat, weil ich mir diesen Dauerauftrag noch nicht umgestellt habe. Also wäre halt einfach nur, ich müsste halt einfach diesen einen Dauerauftrag beenden und dieses neue Paket kaufen.
Okay.
Aber ich habe es halt einfach seit 3 Monaten oder so, ich habe es einfach noch nicht gemacht. Und jedes Mal denke ich mir so, sollst du es wirklich langsamer machen? Mhm. Auch jetzt gerade wieder denke ich mir das und ich habe es einfach nicht gemacht.
Ja, aber das ist halt zumindest etwas, wo du keinen richtigen Geldverlust hast.
Nee, das stimmt.
Was halt dann im Endeffekt nicht so schlimm ist. Aber ich rede tatsächlich von den Leuten, die dann irgendwie ihr Handy kaputt gemacht haben und dann einfach einen neuen Handyvertrag gemacht haben, und dann bevor die den alten irgendwie bezahlt oder gekündigt haben und dann auch noch vergessen, den alten zu kündigen oder so.
Was mir
halt tatsächlich auch schon mal passiert ist.
Okay.
Also ich habe dann... Ich hab halt meinen Vertrag bei dem einen Anbieter vergessen zu kündigen. Obwohl ich eigentlich damals, als ich den Vertrag umgestellt habe, gedacht habe, ich habe den schon automatisch zum nächsten Ablauf dann halt gekündigt.
Mhm.
Und hatte dann schlussendlich für ein Jahr, habe ich dann halt für 2 Verträge bezahlen müssen, was dann aber glücklicherweise nicht um die 50 Euro waren, sondern halt einfach 15 Euro im Monat.
Um noch eine kurzfristige Spartipp zu geben, was mir auch damals so ein bisschen geholfen hat, war so eine Finanz-App, also wirklich, wo du wirklich deine Ausgaben bei Tracks.
Ja.
Einfach um... Also ich habe das Gefühl, wenn du nicht genau auf deine Finanzen achtest, fehlt dir so ein bisschen das Gefühl, einzuschätzen, wie viel du ausgibst, wofür du deine Sachen ausgibst. Und wenn du einfach nur, du musst ja nicht alles tracken, aber wenn du zum Beispiel nur die größeren Ausgaben trackst, oder im Umkehrschluss, wenn du nur die kleineren Ausgaben trackst, weil wenn an die größeren erinnerst du dich vielleicht eher, wenn du dir eher mal so trackst, okay, wo hast du jetzt gerade nochmal kurz hier 5 Euro ausgegeben und da 4 Euro ausgegeben, wird man vielleicht eher überrascht sein, dass man da mit den ganzen kleinen Beträgen vielleicht viel schneller im Monat auf höhere Beträge kommt, als mit den ganzen großen Beträgen, die man dann nur einmal im Jahr überhaupt tätigt.
Habe ich auch mal gemacht, aber nur um einfach zu wissen, wie viel ich am Ende des Monats eigentlich so an Netto Erspartem halt eigentlich habe, was ich dann ausgeben kann. Und das war dann auch danach habe ich auch erst mich dann fürs neue Auto entschieden, tatsächlich.
Ja, das ist halt wirklich so, dass du, wenn du deine Finanzen mit deinen Finanzen ins Reine kommen willst, ist der erste Schritt tatsächlich herauszufinden, wo du deine Finanzen überhaupt stehst. Und das heißt nicht, wie viel du in bar und auf dem Konto hast, sondern wie viel gibst du eigentlich aus?
Ja.
Weil im Grunde ist das, was du ja besitzt oder was du wirklich hast, ist ja deine Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben.
Richtig. Und das ist halt eigentlich so interessant, weil wenn man halt hingeht und sagst, so, ja, ich verdiene 3,5 netto und so Pi mal Daumen bezahle ich irgendwie 50 Euro für Verträge, 50 Euro für Versicherung, 700 oder 600 Euro für die Miete und dann hast du dann aber noch zusätzlich deine Spritkosten, dann hast du deine wöchentlichen quasi Lebensverpflegung und so weiter, wo dann auf einmal von deinen 3.500 einfach schon, sagen wir mal, 2.000 oder so einfach oder 1.500 oder so schon mal weg sind. Mhm. Aber in deinem Kopf sind das einfach nur so einzelne Beträge und du gehst dann einfach hin und sagst, ja, das sind halt einfach so überschlagen 800 bis 900 Euro, die ich eigentlich so fix an fixen Kosten ausgebe. Und das mit dem Sprit und mit dem Lebensmitteln und so weiter, das lasse ich jetzt einfach mal vor, weil das variiert einfach immer. Aber wenn man halt hingeht und sagt, eigentlich so einen festen Betrag möchte ich eigentlich in der Woche für Sprit und kalkuliere ich für Sprit und Lebensmittel, hast du halt am Ende des Monats halt immer noch irgendwie in gewisser Weise ein Plus oder Minus, womit man halt immer noch besser kalkulieren kann. Und das hat mir zumindest einfach geholfen, auch zu wissen, wie es eigentlich bei mir finanziell aussieht.
Ja, wie gesagt, das hilft auf jeden Fall. Wenn jemand noch Finanztipps will und auf Instagram unterwegs ist, wo könnte er dich noch Finanztipps holen?
Am besten bei einem Buch. Möchtest du ein Buch empfehlen?
Könnte ich, wenn ich wüsste, wie es heißt, als ich gelesen habe. Google einfach Finanzbücher und
da Finanzbücher für Dummies.
Ja, zum Beispiel. Sowas gibt es Sicherheit.
Ja, also es gibt tatsächlich viele Bücher, glaube ich, die einfach für Dummies den Titel tragen.
Ja.
Also, irgendwas für Dummies.
Ja, tatsächlich ja.
Dummies für Dummies.
Und wenn jemand schlechte Tipps haben will und keine Antwort, wo könnte er dann
gehen? @hausgemacht.podcast.
Das ist unser Instagram-Handle, richtig?
Genau. Ah, und unser Schläfer-Account.
Ja.
Aber auch nur, weil wir da Finanzen gerade nicht reinpumpen können. Genau. Und da müssen wir halt jetzt nochmal nachschauen.
Ja, das heißt, wir brauchen mehr Hörer, damit wir da reinvestieren können in
unser Podcast. Richtig. Das ist eigentlich tatsächlich mal so ein Experiment. So, alles, was wir durch den Podcast ertragen, stecken wir in einen gemeinsamen Fonds.
Okay. Wie kann man negativ Sachen in den Fonds stecken? Das heißt, wir
gehen einfach zu Banken und sagen, die müssen uns Geld geben. Ja,
das heißt, der Fonds schuldet unsere Kohle.
Ja.
Das ist auch eine Möglichkeit, Geld zu verdienen, ne?
Richtig.
Ha. Wir sind so clever.
Oder eigentlich ist das etwas, nein, eigentlich müssten wir zur Bank gehen und sagen, wir hätten gern einen Fonds von einem Minusbetrag und der steigt dann einfach jährlich, sodass wir am Ende einfach nur immense Schulden haben.
Das klingt gar nicht so clever.
Ja, aber das machen wir halt gerade.
Ha. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächstes Mal besser. Ciao.
Ciao.